Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein herrliches Wort und danken dir, dass es so reichhaltig ist. Danke dir, dass es uns den Weg zum ewigen Leben zeigt, aber auch noch viel mehr, dass es uns auch zeigt, wie wir leben sollen, wie wir sinnvoll leben können, dass wir nichts bereuen müssen. Diese Auskunft kannst nur du uns geben und danke dir, dass wir heute dein Wort betrachten dürfen und wir wünschen es sehr, dass du uns segnest, dass wir eine gute Zeit miteinander hier haben und dass wir dich besser verstehen. Das ist unser Wunsch, unser Verlangen. Erhöre bitte unser Gebet in Jesu Namen. Amen. Die letzten Bibelstunden, sie verlangen von uns ziemlich viel ab. Es geht um das praktische Leben. Es geht um ganz konkrete Verhaltensweisen. Und das ist nicht immer gemütlich, wenn man gesagt bekommt, so und so musst du leben. Es ist überhaupt nicht gemütlich. Wir empfinden etwas als gemütlich, wenn wir umsorgt werden. Die Mama kocht, deckt, spült, räumt alles auf und wir sitzen gemütlich im Wohnzimmer am warmen Ofen, haben ein schönes Buch in der Hand oder ein Smartphone und lassen uns so richtig gut gehen. Vielleicht unterhalten wir uns sogar noch über geistlichen Wachstum und die Mama arbeitet. Dann, wenn die Mama um Hilfe und Unterstützung bittet, dann fühlen wir uns nicht mehr sehr gemütlich. Dann ist es vorbei mit der Gemütlichkeit. Liebe Geschwister, manchmal wollen wir dasselbe Spiel mit Gott machen. Segne, sorge, bewahre, fördere, gib Frucht. Du bist doch so gut, unser Gott. Du machst doch alles. Mach alles für uns. Und wir sitzen einfach und schauen zu, wie du uns segnest. In der Zeit ruhen wir aus und machen es uns gemütlich. Nun, für die Nutznießer ist das natürlich ein sehr attraktiver Lebensstil. Ja, die andere macht, Mama macht, Gott macht und mir geht es einfach gut, ich genieße es. Aber im Gesamtzusammenhang ist das doch ein ganz krankes Verhalten, oder? So funktioniert das Leben nicht. Da ist kein Zusammenhalt. Das ist Ausbeutung. Das machen eigentlich nur Schmarotzer. Sich gut gehen lassen, sich bedienen lassen und dann noch Ansprüche stellen. Ein gesunder Zustand in der Familie ist, wenn alle mithelfen, alle packen es an. Dann ist die Sache schnell erledigt, Mama ist nicht müde und wir sind alle dabei und sind glücklich. Ein gesunder Zustand in der Familie Gottes ist, dass wir entsprechend dem Vorbild Gottes leben. Genau dasselbe gilt auch in der Familie Gottes. Wir sollen so sein, wie Gott ist. Wir sollen so leben, wie Gott ist. Gott ist heilig, haben wir die letzte Bibelstunde angeschaut. Und wir sollen entsprechend seiner Heiligkeit leben. Und Heiligkeit ist ein Zustand, aber auch ein Lebensstil. Heiligkeit ohne Lebensstil wird wenig Sinn machen. Das war unser Text vor 2 Wochen. Da ging es um die alten Frauen, desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch, nicht viel im Wein ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Wir sehen hier genau das. Gottes Wesen soll sich im Verhalten von jetzt hier bei den alten Frauen widerspiegeln. Wenn man alte Frauen anschaut, dann soll man Gottes Wesen sehen, seine Heiligkeit sehen. Die Neue Genfer sagt es auch sehr schön, auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Nun, das steht hier zwar bei den, für die ältere, reife Frauen, das gilt aber auch für uns alle, dieses Prinzip. Wenn wir genau anschauen, wir sehen hier gleich zu Beginn zwischen Vers 2 und 3 dieses Wort desgleichen. Und wir haben gesagt, das, was für die alten Männer gilt, wenn so ein Gleichzeichen steht, das, was für die Männer gilt, gilt auch für die Frauen. Und das, was für die Frauen gilt, gilt auch für die Männer. Also dieses Gleichzeichen, ist ja beide Seiten, für beide Seiten gilt dasselbe. Die Betonung ist hier zwar unterschiedlich, es werden zu Männern andere Sachen gesagt als zu Frauen, aber es sind nicht so Eigenschaften, wo man sagt, das sind typisch Fraueneigenschaften, typisch Männereigenschaften. Nein, diese Eigenschaften sind für uns alle. Nur aus der Weisheit Gottes gibt es hier Betonung, besonders für die Männer, besonders für die Frauen. Ich habe hier unterstrichen den Begriff, wie es den Heiligen ziemt oder wie es sich für Heilige ziemt. Dieser Begriff ist recht komplex. Er wurde in der Geschichte der Gläubigen und auch in unserer Vergangenheit sehr stark strapaziert. Wie es den Heiligen ziemt. Man zitiert sehr gerne diese Stelle und dann füllt man sie willkürlich. So, je nachdem, was für eine Einstellung ich habe und was mir wichtig ist, das fülle ich da hinein. Das ziemt sich für Heilige. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. Für die einen ziemt es sich nicht, wenn Christen gemeinsam mit Ungläubigen oder Andersglaubenden in einem Dorf leben. Und so hat man geteilt. Dann gibt es voll katholische Dörfer, evangelische Dörfer, wer auch immer. Also jeder so. Andere sind überzeugt, dass es den Gläubigen nicht ziemt, moderne technische Mittel zu gebrauchen. Und sie distanzieren sich. Sie haben keine Traktoren, keine Motoren, kein Radio, kein Telefon, Internet sowieso nicht. Sie distanzieren sich nicht nur von diesen Dingen, sondern auch von Menschen, die das gebrauchen. Und sagen, es ziemt sich nicht für Heilige. Die Dritten meinen, dass Gläubige nur eine ganz besondere Art von heiliger Kleidung tragen dürfen. Und auch dieses Thema wird regelmäßig bei Christen ausgeschlachtet, bis geht nicht mehr. Manchmal wegen Kleidung gibt es Gemeindespaltungen. Welche Farben sind richtig? Ja, keine rote. Das haben die Kommunisten gehabt. Mit oder ohne Krawatte, darüber kann man herrlich streiten. Knopf oben auf oder zu, darüber haben die Menschen gestritten und streiten bis heute. Haarspangen, ja oder nein, offen oder mit Zopf, wie auch immer. Und so geht es weiter, weiter, weiter. Jeder füllt sein eigenes Ding da rein. Liebe Geschwister, das ist Willkür. Wenn wir so anfangen, dann können wir alles einfügen, was wir wollen. Was ich will, ja, was mein Geschmack ist. Dann legen wir in den Text hinein. Gott hat sehr wohl Meinung darüber, über manche Dinge. Hat er schon seine Meinung, aber auf jeden Fall nicht die unsere, wie ich es meine. Gott hat seine Meinung. Es ist wichtig, wenn wir einen Text anschauen, dass wir sehen, was der Text auch sagt. Und der Text sagt hier, nicht nur lebt so, wie es für Heilige ziemt, Punkt, und weiter kommt nichts, sondern er sagt auch, das ziemt sich für Heilige. Und dann haben wir, das haben wir letzte Bibelstunden angeschaut, wir haben angeschaut die Heiligkeit eines reifen Mannes und wir sehen hier 6 Eigenschaften, die bei einem Mann betont werden, nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund in der Geduld. 6 Eigenschaften. Gesunde Lehre fördert diese 6 Eigenschaften. Es entsteht ein heiliger Lebensstil, der Gott gefällt. Wir sehen hier, das ist der Inhalt. Das ziemt sich den Heiligen. So müssen heilige, reife, alte Männer leben. Und das Ergebnis ist, das hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. Wenn wir so leben, dann werden Menschen erreicht. Wir haben dann angeschaut letztes Mal die Heiligkeit einer reifen Frau. Sie besteht von Abwendung, von Verleumdung und von vielem Wein. Das sagt uns der Text hier so. Und sie besteht darin in der Absonderung für das Gute lehren, für das Gute dastehen. Auch hier ist dasselbe Prinzip. Die gesunde Lehre fördert einen heiligen Lebensstil und der heilige Lebensstil ist ein Zeugnis, ein gutes Zeugnis in der Welt. Und Menschen können so aufschauen und auch Gott und seine Heiligkeit sehen. Heute machen wir einen Sprung. Wir werden jetzt aus organisatorischen Gründen die Anweisung an die jungen Frauen überspringen. Wir werden es dann nächstes Jahr weitermachen in diesem jetzt die nächsten zwei Bibelstunden, und das sind auch die letzten zwei Bibelstunden in diesem Jahr, beschäftigen wir uns mit den jungen Männern. Titus 2, Vers 6 bis 8. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild gute Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Aus diesem Text sehen wir, dass Titus zu dieser Gruppe der jungen Männer gehört hat. Und es sind hier sehr spannende Eigenschaften, die hier von den jungen Männern erwartet werden. Mich persönlich hat es sehr gereizt, diese Eigenschaften aus dem Mund von jungen Männern auch erklärt zu bekommen. Wie denken junge Männer über diese Erwartungen Gottes an sie? Was verstehen sie darunter? Der Vers, diese Verse sind so aufgeteilt. Heiligkeit eines jungen Mannes, es sind wieder sechs Eigenschaften. Ein Vorbild sein in allem, das ist so das Zentrale. Es ist wieder dasselbe. Die gesunde Lehre fördert einen heiligen Lebensstil. Bei jungen Männern sieht das so aus. Das sind die sechs Eigenschaften, die wir jetzt die nächsten zwei Bibelstunden anschauen werden. Und dieser Lebensstil führt dazu, der heilige Lebensstil, das steht in dem Vers, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Was für eine schöne Aussage. Auch darüber werden wir dann nächstes Mal hören. Heute beschäftigen wir uns mit den ersten, mit dem Vorbild, und dann gehen wir zu gute Werke, unverfälschte Lehre und wenn dann noch Zeit ist, auf Besonnenheit. Henry, du darfst kommen.
So, liebe Gemeinde, guten Abend auch von meiner Seite. Ich werde Titus 2, Vers 7 näher betrachten. Vor allem sei du ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Die Lehre sollst du unverfälscht und mit Würde weitergeben. Vor allem sei du ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. In diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, macht Paulus die Zielgruppe, an die diese Worte gerichtet sind, deutlich klar. Er spricht hier zu den jungen Männern, für die Titus ein Vorbild sein soll. Nun zuerst mal, was ist ein Vorbild und worin liegt der Zweck? Wenn man sich an einer Person ein Vorbild nimmt, bedeutet es automatisch, dass man bei sich selbst einen Mangel sieht, ein Defizit. Und meistens ist es so bei uns Menschen, man versucht dann aus eigener Kraft diesen Mangel auszugleichen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Sport. Wenn man Sportler ist und zum Beispiel Leichtathlet und man hat mehrere Disziplinen, die man ausübt und man sieht in einer Disziplin, sagen wir, es ist Hürdenlauf, merkt man, da sind meine Konkurrenten mir weit voraus. Dann wird dieser Athlet das so lang trainieren, bis er mit seinen Konkurrenten mindestens auf Augenhöhe ist. Somit besteht eine Anregung, den Status einer Person zu erreichen oder nachzuahmen, sei es im Glauben, beruflichen oder im persönlichen. Wie sah das praktisch in meinem Leben aus? Also als ich ein kleiner Junge war, da war es für mich klar, für mich gab es nur meinen Papa. Mein Papa war gottesfürchtig, er hat schon immer an Gott geglaubt und er hat immer die Bibel gelesen. Und wenn ich als kleiner Junge abends noch was von meinen Eltern wollte, bin ich zu denen gelaufen, habe an der Tür geklopft. Als ich sie aufgemacht habe, habe ich sie immer gesehen, wie sie auf den Knien standen und zu Gott gebetet haben. Für mich persönlich war auch mein Papa der stärkste Papa der Welt. Er war der stärkste Mann und er konnte wirklich alles reparieren. Immer wenn ich dachte, es ist kaputt, ich kann es wegschmeißen, dann kam Papa ins Spiel. Letzte Woche erst ist mein Auto kaputt gegangen und das Erste, was ich gemacht habe, Papa angerufen. Und ja, dann mussten wir es anschieben. Ich kannte das Problem schon, das war nicht das erste Mal. Ich bin nach Karlsheim gefahren und Papa hat mir direkt seine Autoschlüssel in die Hand gegeben, hat gesagt, nimm und fahr mit nach Hause und du darfst es die Woche benutzen. Ich war keine 2 Stunden in Mutlangen. Da ruft Papa mich an, Henry, du kannst dein Auto morgen abholen. Ich habe es schon fertig gemacht. Und ich war mir schon so sicher, so jetzt wird eine dicke Rechnung auf mich zukommen. Ja, im Laufe der Zeit, also als ich dann älter wurde, in meiner Kindheit so ins Teenie-Alter kam, da ist man ja bekanntlichermaßen mehr genervt von den Eltern. Und aber eigentlich ist es ja andersrum, dass sich die Vorbilder dann ändern. Ja, für mich persönlich, ich mache leidenschaftlich Sport und mir ist es noch nie schwer gefallen, mir Vorbilder an Berühmtheiten zu nehmen. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich jetzt vor ungefähr 4 Jahren in der Teenie-Freizeit, dass Gott mich da gefunden hat, dass ich mein Herz öffnen durfte und ich danach auch, also letztes Jahr durch die Taufe, mich öffentlich zu Jesus bekennen durfte. Und dann durch diesen Reifeprozess im Glauben habe ich mir biblische Vorbilder gesucht und ich habe sie auch gefunden. Zum Beispiel für mich persönlich war König David ein großes Vorbild, auch wenn er nicht immer sehr vorbildlich gehandelt hat. Vor allem ist mir bei ihm aufgefallen, dass egal welche Sünde er getan hat, egal wie tief er gefallen ist, als Gott ihm seine Sünde aufgezeigt hat, war er nie zu hochmütig, um es nicht zu erkennen. Er war immer demütig und er hat um Vergebung gebeten. Egal ob er in einem Hoch oder in einem Tief steckte, König David hat immer gesungen und hat Gott immer mit Psalmen gepriesen. Ein anderes Vorbild für mich war zum Beispiel auch Hiob. Nachdem er an einem einzigen Tag sein ganzes Hab und Gut verloren hat und obendrauf dann auch noch seine ganze Familie, seine ganzen Kinder gestorben sind, hat er sich nie von Gott abgewendet, obwohl sogar seine Frau es ihm ihm zugeredet hat. Und jetzt sagt uns Paulus, dass junge Männer vom Sein wie Titus ist lernen sollen. Durch die Vorbereitung auf dieses Thema habe ich mir so überlegt, wie sieht es praktisch in meinem Leben aus? Welche Beispiele oder welche Eigenschaften machen zum Beispiel ein Vorbild aus? Paulus schreibt im selben Kapitel, also Titus Kapitel 2, dass für einen Christen die Standhaftigkeit im Glauben essentiell ist. Zurzeit schaue ich mir die Teenie-Arbeit so ein bisschen an und versuche meine Gaben und meinen Platz, den Gott für mich gewählt hat, zu finden. Da schaue ich mir die Teenie-Arbeit an und mir ist aufgefallen, dass die Teens jetzt schon auf mich schauen, obwohl ich ja sozusagen ein Frischling im Glauben und ein Frischling im Dienst bin. Die beobachten einen ganz genau, wie konstant ich mein Christsein auslebe. Wie zeigt sich mein Christsein, wenn Dinge geschehen, die mir überhaupt nicht gefallen? Reagiere ich da besonnen oder bin ich sofort auf 180? Auch in der Liebe zu Mitmenschen, sei es innerhalb der Gemeinde, in der Schule oder im Geschäft, sollen Christen niemals geizig sein. Sie sollen immer großzügig mit der Liebe umgehen. Das kann sich in folgenden Dingen zum Beispiel äußern. Wenn ein Christ Streit schlichten will, anstatt ihn zu schüren, oder wenn er zuvorkommen ist und nicht auf sein eigenes Ego immer aus ist. Auch sagt die Bibel, dass wir als Jesu Nachfolger den Frieden mit Menschen anstreben sollen. Zum Beispiel in den 10 Geboten im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 16. Da lesen wir, dass wir nichts Unwahres über unsere Mitmenschen erzählen wollen. Ein gegensätzliches Verhalten, also wenn wir genau das Gegenteil davon tun, verursacht nur Streit und somit die Entfernung von Gott. Ein Vorbild werden. Im Gegensatz zu sportlichen Vorbildern können Menschen im Glauben aus sich selbst keine Veränderung vollbringen. Für uns Menschen ist es unmöglich, uns im Glauben als zu einer Vorbildsperson zu machen. Die Bibel zeigt uns oft, in der Bibel stoßen wir oft immer wieder auf ernüchternde Menschenkenntnisse. In Jeremia 13, Vers 23 zum Beispiel, da sagt Gott selbst: Ich, der Herr, sage dir, kann ein Schwarzer etwa seine Haut wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig kannst du Gutes tun, die du ans Böse gewöhnt bist. Kein Mensch ist es möglich, aus seiner Haut herauszukommen. Erziehung und Bildung sind nur Lack. Oft muss nicht sehr tief gekratzt werden, dass die wahre Persönlichkeit, die ein Mensch hat, zum Vorschein kommt. In Römer 7, Vers 19 lesen wir zum Beispiel: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich will, das tue ich. Kein Mensch kann sich selbst gottgefällig machen. Das ist ein Grundsatz, aber diesem Grundsatz möchte ich einem anderen Grundsatz gegenüberstellen. Jesus kann Menschen verändern. Wir Christen sollten uns deutlich davon entfernen, dass wir sagen, dieser Mensch wird niemals zum Glauben kommen. Das liegt nicht in unserer Macht. Paulus selbst ist ein sehr gutes Beispiel. Er hat die Christen verfolgt und er hat sie getötet. Und als Jesus durch sein aktives Eingreifen ihm gezeigt hat, dass er auf dem falschen Weg ist, hat auch er, der eigentlich so sehr gegen diesen Glauben war, ist auch er umgekehrt. In Römer 9, Vers 21 lesen wir Folgendes: Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Das eine zum Schmuck, das andere für den gewöhnlichen Abfall. Ein wahres Vorbild im Glauben kann nur durch Gottes Wirken entstehen, wenn er Menschen formt, wie ein Töpfer die Form eines Gefäßes bestimmt. Halten wir uns nah am Lichte oder im Lichte Jesu auf, so lesen wir in Vers 8, wird der Teufel beschämt und kann nichts Nachteiliges gegen uns vorbringen. Der Auftrag, den Paulus an Titus schreibt, ist ganz einfach und eindeutig. Sei du ein Vorbild für junge Männer. Ein Vorbild, das man sich im Glauben nimmt, sollte stets auf Jesus Christus richtungsweisend sein. Denn menschliche Vorbilder sind nach wie vor nicht fehlerlos und früher oder später wird man sie überholen. Oder früher oder später ist jeder überholt. Aber wenn wir Jesus Christus nachfolgen, so werden wir und unsere Umgebung deutlich geprägt. Die Menschen werden sehen, wovon wir geprägt sind. Deshalb wird es, solange die Erde existiert, niemals ein besseres Vorbild geben als Jesus Christus selbst. Durch seine Sündlosigkeit und durch seine Vollkommenheit und durch die Bindung zum Vater selbst muss Jesus Christus in jeder Facette unseres Lebens ein Vorbild sein. Bitte betet für mich, bitte betet für uns junge Männer, dass wir zu wahren Vorbildern nach Gottes Maßstäben heranwachsen und dass wir uns durch sein Wort verändern lassen. Amen.
Sei du selber aber ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Paulus fordert Titus hier auf, den jungen Männern ein Vorbild darin zu sein, Gutes zu tun. Aber wieso ist es für uns junge Männer und allgemein für uns Christen eigentlich so wichtig, gute Werke zu tun? Ist es nicht allein der Glaube, der uns vor Gott rechtfertigt? Paulus schreibt in Römer 3, dass die Werke des Gesetzes den Menschen nicht rechtfertigen, sondern allein der Glaube. In Jakobus 2, Vers 17 können wir jedoch lesen, dass der Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Was sollen wir als Christen nun tun? Reicht es aus, alleine zu glauben und auf die guten Werke zu verzichten? Das möchte ich anhand eines kleinen Beispiels verdeutlichen. So gut wie alles auf dieser Erde hat einen bestimmten Zweck oder Sinn. Alles ist für irgendeinen Zweck gemacht, wie zum Beispiel ein Telefon. Ein Telefon hat den Zweck, dass man damit telefonieren kann oder dass man Anrufe entgegennehmen kann. Angenommen, wir haben zu Hause ein Telefon, mit dem wir nicht telefonieren können und mit dem uns auch niemand erreichen kann, dann ist es für uns zwecklos. Wir können mit diesem Telefon nichts anfangen. Und genauso wie dieses Telefon für diesen Zweck gemacht worden ist, wurden auch wir Christen für einen bestimmten Zweck geschaffen. Obwohl wir nicht gerettet werden durch unsere Werke, hat Gott uns dazu geschaffen, Gutes zu tun. In 2. Korinther 5, Vers 17 können wir lesen, ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch. Wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir zu neuen Geschöpfen. Und Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir gute Werke tun. Um das zu verdeutlichen, möchten wir zusammen Epheser 2 aufschlagen und in Vers 10 lesen. Epheser 2, Vers 10. Dort steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Ich lese es nochmal vor. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind also durch unseren Glauben ein neues Geschöpf geworden. Und Gott hat uns dazu geschaffen, Gutes zu tun. Das haben wir gerade gelesen. Und mehr noch, er hat uns nicht nur dazu geschaffen, sondern er hat diese guten Werke schon für uns vorbereitet. Wir sollen aber in ihnen wandeln. Das bedeutet, wir sollen diese guten Werke wahrnehmen und sie schließlich auch tun. Das bedeutet aber auch, wenn wir die guten Werke nicht tun, dann tun wir nicht das, wofür wir eigentlich geschaffen worden sind. Um auf das Beispiel von vorn zurückzukommen, es ist wie, wenn wir zu Hause ein Telefon hätten, mit dem wir aber nicht telefonieren könnten. Ja, es wäre zwecklos. Doch wie kann man praktisch das ausleben, wofür Gott uns geschaffen hat? In der Bibel finden wir unzählige Beispiele, in denen wir sehen können, wie Menschen Gutes tun. Zum Beispiel in Matthäus 26, wo die Frau Jesu Haupt mit Öl salbt und die Jünger noch meinen, ja, man hätte das Öl lieber verkaufen sollen und das Geld an den Armen geben. Doch Jesus sagt in Vers 10, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und hier können wir auch gleichzeitig sehen, welche Beweggründe wir haben sollten, um Gutes zu tun. Und zwar, um Jesus damit die Ehre zu bringen. Und nicht, damit wir Anerkennung bekommen oder dass wir irgendwie besser dastehen. Wer nach dem Motto handelt, eine Hand wäscht die andere. Und wer nur hilft, damit einem selbst auch irgendwann mal geholfen wird, der tut seine gute Werke aus einer falschen Motivation heraus. Eine andere Gefahr, die ich bei mir selbst und auch bei anderen Christen oft sehe, ist, dass wir oft genau das Gegenteil machen von guten Werken. Und zwar sind wir stumpfsinnig. Was bedeutet es, stumpfsinnig zu sein? Es bedeutet so viel, dass uns Sachen gleichgültig sind, dass wir interesselos sind, dass wir leblos oder auch teilnahmslos sind. Ich muss sagen, als ich mich für diesen Abend hier vorbereitet habe, da habe ich gemerkt, wie oft ich diese gegenteiligen Eigenschaften von guten Werken in meinem Leben wiederfinde. Wie oft ist es mir gleichgültig, wenn ich Menschen sehe, die eigentlich Hilfe brauchen. Ich muss da zum Beispiel an die Flüchtlinge denken, die jeden Tag in unser Land kommen und die vielleicht fürs Erste vom Staat finanzielle Hilfe bekommen. Aber wie geht es diesen Menschen geistig gesehen? Die meisten wissen gar nicht, was Jesus wirklich für sie gemacht hat. Und ja, wenn sie irgendetwas von Jesus wissen, dann haben sie meistens eine ganz falsche Sichtweise davon. Und das wird auch immer so bleiben, wenn wir uns weiterhin von diesen Menschen fernhalten. Wie kann man noch Gutes tun? Ich denke, Gott hat jeden von uns in unserem Alltag an einen ganz bestimmten Platz gestellt, wo wir Vorbilder darin sein können, gute Werke zu tun. Sei es in der Schule, auf der Arbeit oder in alltäglichen Situationen, wo wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Wenn wir beispielsweise einen Mitschüler oder einen Kollegen haben, der immer wieder von den anderen aufgezogen wird, ja, dann ist es unsere Aufgabe, uns für diese schwachen Personen einzusetzen, dass wir dort nicht mitmachen. Oder wenn wir es vielleicht selber sind, die aufgezogen werden, dann müssen wir nicht mit Hass den anderen Menschen begegnen, sondern mit Liebe. Oft ist uns gar nicht bewusst, welche Verantwortung wir eigentlich haben. Wenn die Menschen in unserem Umfeld wissen, dass wir Christen sind, dann ist es umso wichtiger, dass wir beständig darin bleiben, gute Werke zu tun. Dass die Menschen sehen, dass wir anders sind, dass die Menschen sehen, dass Jesus in uns lebt. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten, ist, ob meine Taten auch wirklich das widerspiegeln, was ich glaube. Ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Und gute Werke gehen aus einem gesunden Glauben hervor. Der Glaube ist also die Voraussetzung dafür, dass wir Gutes tun. Oder wie die Bibel es auch nennt, dass wir gute Frucht bringen. Wer das Seminar Mein Herz und ich besucht hat, dem wird das folgende Beispiel jetzt bekannt vorkommen. Wenn wir versuchen, gute Werke zu tun, ohne einen gesunden Glauben zu haben, ohne die Verbindung zu Gott zu haben, dann ist es in etwa so, wie wenn wir versuchen, Früchte an einen Baum ranzukleben und zu hoffen, dass sie dort ja reifer werden und ja, dass sie nicht kaputt gehen. Aber früher oder später, wenn die Frucht keine feste Verbindung zu dem Baum hat, ja, dann wird sie irgendwann mal anfangen zu faulen und sie wird zu Boden fallen und dort zertreten oder kaputt gehen. Und ja, genauso ist es auch mit uns, wenn wir versuchen, gute Werke zu tun, ohne eine feste Verbindung zu Gott zu haben, ohne einen festen Glauben zu haben, ja, dann werden wir früher oder später daran scheitern. Ein gesunder Glaube und die ständige Verbindung zu Gott sind also die Voraussetzung dafür, dass wir gute Werke tun können, so wie die Bibel es von uns verlangt. Ein weiteres Problem, das Willi vorhin auch schon angesprochen hat, ist, dass ja heutzutage, dass die Welt immer bequemlicher wird, immer gemütlicher. Es wird versucht, alles so bequem wie möglich zu gestalten. Und das kann unseren guten Werken auch im Weg stehen. Immer mehr wird über das Internet geregelt und man kann eigentlich alles, was man zum Leben braucht, ganz gemütlich von zu Hause aus bestellen. Und darin ist auch nichts auszusetzen. Im Gegenteil, es bringt sogar sehr viele Vorteile. Zum Beispiel, wenn Menschen nicht mehr fähig sind, aus dem Haus zu gehen, können sie trotzdem noch die Dinge kaufen, die sie brauchen, und bleiben so selbstständig. Aber die Gefahr, die dadurch entsteht, ist, dass wir uns immer mehr daran gewöhnen, dass alles gemütlicher wird, dass alles bequemlicher wird für uns. Aber dass es eben nicht immer bequem ist, wenn wir unsere freie Zeit dafür nutzen, um anderen Menschen zu helfen oder allgemein, um Gott zu dienen. Ja, das vergessen viele Menschen, dass es eben nicht so gemütlich ist. Und sobald wir merken, dass wir etwas, was wir eigentlich für Gott tun oder für unsere Mitmenschen als Last sehen, dann dürfen wir uns immer wieder neu bewusst werden, wieso wir die guten Werke eigentlich tun. Und zwar nicht, weil wir von uns selbst aus fähig dazu wären oder weil wir selber die Dinge so gut machen können, sondern allein aus dem Grund, weil Gott uns dazu geschaffen hat. Ich möchte noch kurz zusammenfassen. Erstens, nicht durch unsere Werke werden wir errettet, sondern durch unseren Glauben. Aber ein gesunder Glaube bringt gute Werke hervor. Zweitens, wir müssen uns keine großen Gedanken darüber machen, wie wir denn die guten Werke tun können. Denn Gott hat sie schon für uns vorbereitet und unsere Aufgabe ist es, diese Werke wahrzunehmen und sie schließlich auch zu tun. Und drittens, es ist wichtig, dass wir unsere Bequemlichkeit hinter uns lassen und dass wir die guten Werke nicht als Last sehen, sondern als Möglichkeit, Gott zu dienen. Amen.
Ja, von meiner Seite einen guten Abend. Wir haben jetzt gesehen, wie wir ganz praktisch Vorbilder in guten Werken sein können. Nun, Paulus geht jetzt zu Titus und sagt Titus, wie er mit der Lehre umgehen soll. Wir schauen uns dazu den ersten Punkt an. In der Lehre erweise Unverfälschtheit. Nun, zum Wort Unverfälschtheit. Das Wort Unverfälschtheit heißt im Griechischen Adiaphoria. Und das bedeutet, das wird an dieser Stelle das einzige Mal im ganzen Neuen Testament verwendet. Und damit wir ein bisschen besser verstehen können, was Paulus mit diesem Wort meint, schauen wir uns erstmal den Hauptteil dieses Wortes an, Diaphora. Das bedeutet so viel wie Korruption. Nun, Wikipedia sagt zu Korruption, Korruption ist der Missbrauch einer Vertrauensstellung, um für sich oder Dritte einen Vorteil zu erlangen, auf den kein rechtmäßiger Anspruch besteht. Das heißt also, Korruption bezeichnet Bestechlichkeit, Bestechung, Vorteilseinnahme und Vorteilsgewährung. Nun steht aber vor diesem Hauptteil des Wortes der Präfix a. Und im Griechischen ist es genauso wie im Deutschen. Wenn wir im Deutschen den Präfix un vor ein Wort setzen, drehen wir damit die Bedeutung des Wortes um. Beispielsweise mit dem Wort fertig. Wenn wir vor das Wort fertig unsetzen, dann wird aus fertig unfertig und somit genau das Gegenteil dargestellt, was eigentlich mit dem eigentlichen Wort gemeint ist. Genauso auch hier bei uns im Text, so wird aus Korruption oder auch Bestechlichkeit unbestechlich. Und das Wort adiaphora bedeutet dann nichts anderes als Integrität, nicht korrupt oder Unbestechlichkeit. Nun, viele englische Übersetzer, sie übersetzen dieses Wort direkt mit dem Wort Integrität. Und Integrität ist eine ethische Forderung nach möglichst weitgehender Übereinstimmung zwischen den eigenen eigenen Idealen und Werten und der tatsächlichen Lebenspraxis. Der wichtige Satz jetzt: Im Gegensatz zu integer bezeichnet korrumpierbar eine Person, die sich in ihrem Verhalten nicht von eigenen Werten und Prinzipien, sondern von Drohungen und/oder Verlockungen durch andere leiten lässt. Das bedeutet, wenn ich nicht integer bin, wenn ich keine Integrität beweise, dann bin ich eine korrupte oder bestechliche Person. Damit wir das jetzt ein bisschen besser verstehen, was Paulus damit meint, schauen wir mal an, wie andere Übersetzer diese Stelle hier übersetzen, diesen Vers übersetzen. Elberfeller übersetzt: In der Lehre beweise Unverdorbenheit. Die Neue Genfer Übersetzung: Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Die Basisbibel: Sei du selbst ein mustergültiger Lehrer. Und Hoffnung für alle: Die Lehre sollst du unverfälscht weitergeben. Unverdorbenheit, glaubwürdig, mustergültig, unverfälscht sind alles Worte, die versuchen, das hervorzuzeigen, das aufzuzeigen, was Paulus hier sagen will. Mir persönlich gefällt die Übersetzung der englischen Neues Leben Bibel sehr gut. Da heißt es zu Deutsch: Lass alles, was du tust, die Integrität und Ernsthaftigkeit deiner Lehre widerspiegeln. Nun, was ist es, was Paulus hier dem Titus sagen will? Er sagt: Titus, beweise Integrität gerade in Bezug auf die Lehre. Schaue, dass deine Worte, dass das, was du sagst, mit deinem Leben, mit deinen Taten übereinstimmt. Du sollst die Wahrheit lernen, du sollst die Wahrheit sagen und dadurch sollst du Glaubwürdigkeit beweisen, nicht nur um deine Person als Lehrer, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Lehre. Und daraus schlussfolgernd können wir sagen: Sei nicht oberflächlich im geistlichen Bereich. Ja, Paulus sagt Titus: Sei genau dadurch den jungen Männern in der Lehre ein Vorbild. Wie sieht das Ganze nun praktisch in unserem Leben aus? Wie können wir das praktisch ausleben? Nun, wie Oberflächlichkeit schon sagt, handelt es sich dabei um das, was nach außen hin sichtbar ist. Wenn wir etwas tun wollen, um gegen die Oberflächlichkeit anzukämpfen, wenn wir nicht oberflächlich im geistlichen Bereich sein wollen, dann müssen wir an dem arbeiten, was in uns ist, an unserem Herzen arbeiten. Dazu, um das Ganze ein bisschen besser vielleicht aufzuzeigen, eine einfache Gleichung dazu: Desto besser meine Beziehung zu Jesus ist, desto weniger oberflächlich bin ich im geistlichen Bereich. Andersherum natürlich: Desto schlechter meine Beziehung zu Jesus, desto mehr Oberflächlichkeit im geistlichen Bereich ist da und auch desto religiöser bin ich. Ja, es geht nicht mehr darum, wie meine Beziehung zu Jesus ist, sondern es geht nur noch darum, wie ich nach außen wirke, was die anderen sehen können. Wie können wir es aber schaffen, eine bessere Beziehung zu Jesus zu erlernen, zu haben? Nun, ich will hier auf zwei ganz grundlegende Dinge eingehen und ich werde euch hier auch nichts Neues erzählen. Es geht, wie in jeder anderen zwischenmenschlichen Beziehung, auch um Gemeinschaft. Ja? Wenn ich mehr Gemeinschaft mit Jesus habe, dann wächst meine Beziehung zu ihm. Ja, ganz grundlegend in zwei Sachen: Wie sieht Gottes Reden zu mir aus? Wie äußert sich das? Und wie ist es mit meinem Reden zu Gott? Also, wie wichtig ist Gott mir? Wie viel will ich von ihm lernen? Wie gut will ich ihn kennenlernen? Egal, ob sich das jetzt durch Bibellesen äußert oder durch eine Predigt, durch Musik, Lieder oder ob Gott durch andere Menschen zu mir spricht, wie wichtig ist er mir? Wie sehr höre ich auf ihn? Wie genau höre ich auf ihn? Und auch der zweite Teil, der vielleicht noch wichtigere Teil, der aber auch herausfordernder ist: Wie ist mein Gebetsleben? Ja, bete ich nur vielleicht morgens, nachdem ich aufgestanden bin, um den Segen für den Tag, vor dem Essen und vielleicht bevor ich schlafen gehe? Oder beziehe ich Jesus wirklich in meinen Alltag mit ein und sage ihm meine Probleme, aber auch das, was gut klappt, das, was toll ist, das, was mich erfreut, meine Erfolge? Ich persönlich, ich stelle mir dazu im Laufe des Tages immer wieder die Frage: Wo hast du Gott heute ganz bewusst in deinem Leben wahrgenommen? Ja, damit überprüfe ich einfach, inwiefern ich Jesus in meinen Alltag mit einbeziehe. Und desto mehr Zeit ich in seinem Wort verbringe, desto mehr Zeit ich im Gebet verbringe, desto intensiver mein Gebetsleben ist und desto mehr ich mein Leben auf Jesus ausrichte, desto mehr ich meinen Blick auf Jesus richte, desto mehr verändert er mich. Er ist derjenige, der Veränderung schenkt. Er verändert mein Denken. Er verändert den Wachstum in der Gemeinschaft zu ihm. Er schenkt mir Erkenntnis. Und desto erfüllter ich von seinem Geist bin, ja, desto demütiger werde ich, desto hingegebener lebe ich, desto dienstbereiter bin ich. Und selbst wenn Schwierigkeiten und Probleme ganz normal im Alltag auf mich zukommen, so weiß ich dennoch, dass Jesus da ist und er schenkt mir dann Geborgenheit. Nun, um das Ganze nochmals zusammenzufassen, um Integrität in Bezug auf die Lehre, um die Unverfälschtheit der Lehre, um die Glaubwürdigkeit der Lehre auszuleben, da muss ich eine Beziehung, eine echte, eine feste Beziehung zu Jesus pflegen. Denn wenn ich keine feste Beziehung zu Jesus habe, dann bin ich oberflächlich im geistlichen Bereich. Und diese Oberflächlichkeit, sie führt dazu, dass nicht nur ich meine Glaubwürdigkeit verliere, sondern vor allem auch die Lehre ihre Glaubwürdigkeit verliert. Deshalb kann man sagen, dass ich verantwortlich bin mit meinen Taten. Meine Taten, so wie ich lebe, das entscheidet darüber, wie die Integrität, wie die Glaubwürdigkeit, wie die Unverfälschtheit der Lehre bewiesen wird. Amen.
Ja, ihr Lieben, Dankeschön. Für die Livestream-Zuhörer, das waren Henry Brückmann, Simon Henkel und Benny Giesbrecht. Ja, das weiß ich schon, dass ich Anrufe bekomme. Wer war das? Ja, also der Nachwuchs ist da und ich bin sehr dankbar. Also wirklich, habt ihr sehr gut ausgearbeitet, sehr schön. Nicht oberflächlich, sondern richtig tiefgründig. Gehen wir noch, kann man noch mal die Folie einblenden, wo ich war? Ja, genau, super. Zum Schluss noch mal auf den Begriff besonnen noch mal eingehen. Da gehe ich jetzt noch mal darauf ein. Dieser Begriff, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, er kommt ja bei verschiedenen Personengruppen vor. Fast bei allen wird Besonnenheit erwartet. Sie wird bei allen erwartet. Junge Männer haben normalerweise ein enormes Potenzial an Kraft und an Tatendrang. Wenn junge Männer sich gesund entwickeln, dann meint man, okay, die reißen Bäume raus. Also sie sprühen von Energie. Wenn ich auf meine Jahre zwischen 20 und 40 zurückschaue, dann kann ich es kaum glauben, was da alles gelaufen ist in dieser Zeit. Beruf, Familie, Gemeinde, in allen Bereichen ein hohes Maß an Erwartungen an mich und auch ein hohes Maß an Verantwortung. Und ich habe versucht, diese Bereiche mit Leidenschaft zu leben, weiterkommen, besser werden, mehr verdienen, was zeigen, vorzeigen können. Und gerade das kann uns in eine Spirale einer ungezügelten Leidenschaft hineinbringen. Wenn wir so mit Leidenschaft was machen, es ist gut, aber es kann zu einer ungezügelten Leidenschaft kommen. Und wir verlieren den Überblick. Wir wollen immer mehr, aber haben immer weniger. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wir wollen immer mehr, aber wir haben immer weniger. Wie meine ich das? Ich werde zum Beispiel ein leidenschaftlicher Karrieremensch. Und ich komme weit auf meiner Karriereleiter. Aber ich verliere immer mehr meinen guten Umgang mit meinen Kollegen. Mein Geldbeutel hat vielleicht mehr Inhalt, aber meine Persönlichkeit wird immer kleiner. Und das ist nicht gut. Das ist nicht besonnen. Dafür wird es keinen Lob von Gott kommen, dass er sagt, gut, dass du so viel verdient hast, dass du so hoch gekommen, geklettert bist. Was Gott interessieren wird, ist, wie bist du mit den Menschen umgegangen? Und das Da hilft uns die Besonnenheit, die Prioritäten zu setzen. Was ist wichtiger, hochzukommen oder eine gute Beziehung zu den Menschen zu haben? Ein anderes Beispiel. Ich versuche, mein Haus und Garten in Top-Zustand zu bringen und das mit ungezügelter Leidenschaft. Ich baue, ich werkle, ich mache immer alles und tipptopp sieht alles aus. Aber ich vernachlässige das Wichtigste. Mein Zuhause wird erst dann schön, wenn ich mich mit meiner Frau gut verstehe. Wenn ich meine Kinder liebe und sie nicht ständig anschreie. Wenn ich für sie da bin. Wenn ich Freude ausstrahle. Wenn ich mit meinen Kindern Spaß habe. Dann ist das Zuhause schön. Und die Besonnenheit wird uns immer wieder zurückbringen und dass wir überlegen, was ist jetzt wichtiger, das schöne Haus oder meine Kinder? Wo investiere ich Zeit? Immer wieder, natürlich ist auch das Haus wichtig, man muss dafür sorgen, aber was ist wichtiger? Die Besonnenheit wird uns immer wieder korrigieren. Junge Männer denken meistens, so, ich muss was machen, damit ich jemand bin. Ich muss was erreichen, damit man erkennt, ja, der hat sowas gebracht. Und das kann uns zu einer Rastlosigkeit treiben. Wir machen und tun irgendwas. Die Besonnenheit bewirkt bei einem christlichen Mann ein ganz anderes Denken. Ein besonnener Mensch denkt, ich bin von Gott geliebt. Was kann ich jetzt machen? Ich muss nicht etwas erreichen, ich habe es schon. Ich bin von Gott geliebt und was kann ich jetzt machen? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aus unserer ungezügelten Leidenschaft heraus verbreiten wir Stress, Unruhe, Unzufriedenheit, Hektik. Aus einem besonnenen Wesen verbreiten wir Ruhe in unserer Umgebung, Frieden, Zuversicht. Vertrauen zu Gott. Für mich ist Besonnenheit eine ganz besondere heilige Eigenschaft. Sie ist eine Eigenschaft gegen die ungezügelte Leidenschaft. Ich liebe leidenschaftliche junge Männer. Wenn junge Männer keine Energie in sich tragen, ich tue mich schwer mit diesen Männern, also tut mir leid. Und am liebsten würde ich manchmal so junge Männer ein bisschen durchschütteln und sagen, hey, was ist los mit dir? Warum so lethargisch, so müde immer? Was ist los? Wir brauchen Leidenschaft. Leidenschaft ist gut, aber sie darf nicht zügellos werden. Die biblische Gedanke ist so, Eifer ohne Verstand ist nicht gut. Ja, so. Leidenschaft ohne Zügel ist nicht gut. Und ich musste das auch in meinem Leben in vielen Bereichen lernen. Also ich war auch so ein, immer was machen, was schaffen. Ich bin in der Zwischenzeit in der Familie viel, viel ruhiger geworden. Ich habe sehr viel Hektik verbreitet um mich herum, sehr viel Unruhe. Ich bin heute viel ruhiger geworden. In der Gemeinde bin ich auch einer der, es muss was laufen. Also das war für mich wichtig. Es muss was unternommen werden. Heute weiß ich, ich muss viel mehr Geduld haben. Versuche ich, das zu leben. Und das ist ein großer Segen, wenn die Besonnenheit die Leidenschaft zügelt. Manchmal lässt die Besonnenheit die Leidenschaft laufen. Es muss ja laufen. Es muss was passieren. Und manchmal muss man in der Gemeinde schnell was machen. Das ist gut, wenn wir mit Leidenschaft machen. Aber sehr, sehr oft bremst die Besonnenheit, nimmt uns in Zügel, in Zucht und wir merken, ich muss viel langsamer, keine Hektik verbreiten. Gott ist am Werk. Wir haben jetzt heute vier Dinge angeschaut. Über das Vorbild, dann über die guten Werke, unverfälschte Lehre und jetzt zum Schluss über die Besonnenheit. Gibt es dazu Bemerkungen, Fragen? Ich fand es gut, dass, also Henry hat das betont, dass wir betet für uns als junge Leute. Ja. Ich denke, das ist gut, dass wir dafür beten, dass diese Eigenschaften bei uns sichtbar werden, bei unseren jungen Leuten sichtbar sind. Ich habe einen Vorschlag, dass wir, könnt ihr vielleicht gerade jeder für diese Eigenschaft beten und für die junge, also für euch und auch für die jungen Menschen, Männer bei uns in der Gemeinde, dass ihr betet und dann ich bete dann zum Schluss. Ist das okay?
Ja, große Vater, ich danke dir, dass ich jetzt meinen Teil hinter mich bringen durfte und dass du mir Ruhe geschenkt hast, Vater. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dort lesen dürfen, wie Vorbilder aussehen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn zu uns geschickt hast und dass wir in ihm das perfekte Vorbild haben. Vater, du siehst unsere Unmächtigkeit, uns selbst dir gegenüber gefällig zu machen. Du siehst, dass wir können es einfach nicht. Und ich bitte dich einfach, dass du da unser Töpfer bist, dass du uns formst, genauso wie du mich brauchst und wie du uns junge Männer brauchst. Dass wir zu reifen Persönlichkeiten, zu reifen Vorbildern heranwachsen. Amen.
Amen.
Dankeschön, Jesus, dass du groß bist, Herr. Dankeschön, dass du gnädig bist und dass es allein deine Gnade ist, dass wir an dich glauben dürfen, Herr. Ich danke dir, dass wir durch unseren Glauben, dass wir gute Werke tun können, Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir keinen toten Glauben in uns haben, sondern dass wir das, was wir glauben, auch nach außen hin ausleben, Herr. Dass wir dir damit dienen, dass wir unseren Mitmenschen damit dienen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir es nicht als Last sehen, sondern dass wir es gerne tun, Herr, dass wir es von Herzen tun, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als Gutes zu tun. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen hilfst, dass uns immer wieder bewusst wird, Herr, dass du groß bist, dass du uns dabei hilfst und dass wir es mit dir können, Herr. Amen.
Amen.
Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben können, dass wir darin lesen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass es die Wahrheit ist. Und ich möchte dich ganz besonders bitten, dass du uns, gerade uns jungen Männern, hilfst, dass wir einfach so leben, dass unser Leben die Glaubwürdigkeit deines Wortes beweist, dass andere Menschen einfach sehen können durch unser Leben, dass dein Wort recht hat und dass du uns da hilfst, dass wir einfach immer, immer tiefere Gemeinschaft, immer bessere Beziehung zu dir leben können. Amen.
Amen. Und danke, Vater, dass du uns diese Eigenschaft der Besonnenheit so sehr ans Herz legst und wir alle brauchen sie. Und wir bitten dich auch darum, dass du uns hilfst, dass wir diese Eigenschaft immer mehr entwickeln lassen, auch von dir, Herr. Nur du kannst uns dabei helfen und in die Schule in diesem Bereich nehmen. Wir bitten dich jetzt an dieser Stelle besonders für die jungen Männer in unserer Gemeinde, dass sie mit diesen Eigenschaften ausgestattet sind, dass sie sie immer mehr verinnerlichen und leben, dass ihr Lebensstil immer heiliger wird und dich widerspiegelt. Wie sehr wünschen wir, dass Menschen dich erkennen in unserer Umgebung. Und wir wollen uns ganz bewusst an dich richten. Nur aus dir kommt so ein gesunder, heiliger Lebensstil. Danke dir für diese Bibelstunde, für dein Wort und wir wünschen es, dass dein Wort uns auch weiter beschäftigt in unseren Gedanken, in unseren Gesprächen. Amen.